Am 1. April übernahmen UN-Truppen das Kommando auf der Karibikinsel Haiti. Seit Ende September letzten Jahres hatten Soldaten der US-Armee die Aufgabe, mit ihrer Präsenz für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Im Herbst 1994 hatte US-Präsident Clinton eine militärische Intervention als letzte Möglichkeit gesehen, den haitianischen Präsidenten Jean-Bertrand Aristide in sein Amt zu hieven. Aristide, ein Befreiungstheologe, der aus seiner sozialen und fortschrittlichen Haltung nie einen Hehl machte, wurde 1990 von einer deutlichen Mehrheit gewählt und bereits 1991 von Putschisten entsorgt. Das in letzter Konsequenz militärische Engagement der US-Regierung für Aristide war einigermaßen verwunderlich, denn im haitianischen Präsidentschaftswahlkampf 1990 favorisierte das US-Establishment einen neoliberalen Kandidaten, der dann jedoch Aristide unterlag. Eine breite Volksbewegung namens Lavalas stellte die Basis für Aristide. Ein halbes Jahr Aristide im Amt, ein halbes Jahr US-Soldaten auf der Insel. Um eine Bilanz baten wir einen Mitarbeiter der Informationsstelle Lateinamerika, Ulrich Merker.
Bisher kann man im Grunde genommen von der wirklichen effektiven Wirtschaftspolitik noch nicht sprechen, kann noch nicht die Rede davon sein, weil abgesehen von den völlig brachliegenden Infrastruktur natürlich auch die Investitionen noch längst nicht fließen, ne? Und auch die Hilfsgelder und so weiter ja nur sehr tröpfchenweise eben ins Land kommen. Insofern ist von einem wirklichen ökonomischen Neuanfang, so wie er also auch in dieser Pariser Sitzung beschlossen wurde, bisher in der Praxis eigentlich noch kaum was spürbar.
Ein Präsident wird zum Klakör, meint eine andere Zeitschrift der Lateinamerika-Solidarität, die Lateinamerika-Nachrichten aus Berlin. Sie sehen Aristide als nützlichen Hampelmann im Dienste von Internationalem Währungsfonds IWF und Weltbank bzw. der US-Regierung, der man erstmal kein Interesse an einer fortschrittlichen Regierung in der Karibik unterstellen kann. Bereits vor der US-Intervention im September 1994 trafen sich die Exilregierung Aristide, der IWF, Weltbank, die Interamerikanische Entwicklungsbank und andere Finanzinstitutionen in Paris, um Wirtschaftspläne für die Zeit nach dem Putschistenregime abzustecken. Aristide musste auch den neoliberalen Marc Michel zum Premier ernennen, der seitdem vor allem an Privatisierung arbeitet und Schutzzölle abbauen will, was für die haitianischen Kleinbäuerinnen katastrophale Folgen hätte.
Ja, also ich bin da immer ein bisschen vorsichtig mit solchen übereifrigen Einschätzungen, die natürlich auch aus Oppositionskreisen bzw. aus ehemaligen Exilkreisen der Haitianer stammen, also hauptsächlich vom Haiti Information Bureau und so weiter. Was sicherlich richtig ist, was man konstatieren muss, ist, dass die Position von Aristide natürlich eine ungeheuer schwierige ist. Also dass er aufgrund seines permanenten Eingebundenseins auch in also Kontrolliertseins, ne, einfach nicht agieren kann, wie er möglicherweise gerne agieren würde. Daraus aber dann so schnell den Schluss zu ziehen, er hat sich sozusagen verkauft oder er ist schlicht nur noch eine Marionette eben einer neoliberal konzertierten Wirtschaftspolitik, das halte ich einfach ja nicht angemessen gegenüber der absoluten Zwangslage, in der sich das Land, er und die ihm nahestehenden Leute nach wie vor befinden.
Das ist klar, es geht ja auch weniger darum, jetzt einzelne Personen zu denunzieren, als Verräter zu brandmarken, sondern vielleicht eher um eine ganz nüchterne Analyse auch der Handlungsspielräume, die eine fortschrittliche Regierung hat, bei den derzeitigen Machtverhältnissen.
Ja, naja, aber da ist doch völlig klar, dass also eine Regierung Aristide, die mit sozusagen fremden Truppen ins Land zurückgekommen ist, dass die erstmal überhaupt keinen relevanten Handlungsspielraum aufweisen kann und auch nicht sich erkämpfen kann in den 5 Monaten oder 6 Monaten, die sie mittlerweile wieder im Land ist.
Die objektive Zwangslage Aristides lässt ihn in den Augen einiger haitianischer Linker bereits als Verräter erscheinen, der sich an Clinton verkauft hat. breiteste Bevölkerungsschichten hingegen setzen weiterhin ungebrochen viel Vertrauen in den wiedereingesetzten Präsidenten. Perspektivisch jedoch ist eine zunehmende Distanz zwischen der sozialen Basis der Aristide-Regierung und dem Präsidenten denkbar. Die in Aristide gesetzten Erwartungen hinsichtlich sozialer Verbesserungen wird dieser nämlich angesichts seiner Gegner im In- und Ausland kaum erfüllen können.
Diejenigen, die eben in dieses Horn blasen und davon von linker Seite sozusagen sehr, sehr heftig manchmal in dieser Richtung auch reden und schreiben und so weiter, die erfüllen in dieser Hinsicht natürlich auch eine ganz fatale Funktion. Ne? Insofern, als sie eben tatsächlich die Erwartungshaltung und das ungebrochene Vertrauen, was mit Sicherheit gegenüber einer Figur wie Aristide nach wie vor herrscht in der breiten Masse der Bevölkerung, indem sie das sozusagen mit untergraben, abgesehen eben von den ohnehin geschehenden Manövern, als da sind eben Zunahme nicht nur krimineller, sondern eben auch politischer Gewalt.
Zunehmende politische Gewalt trotz des offiziellen Auftrags der US- und neuerdings UN-Truppen, der dann nämlich lautete, Aufbau einer neuen, demokratischen, sauberen Polizei und die Entwaffnung der Schergen des alten Putschistenregimes. In dieser Richtung allerdings ist noch nicht viel passiert, denn die rechten Gewalttäter könnten durchaus noch von Nutzen sein.
Die Entwaffnung ist natürlich längst nicht vollzogen worden. Es sind zwar 30.000 Waffen angeblich konfisziert worden, teilweise aufgekauft worden, teilweise einfach beschlagnahmt worden. Aber auf dem internationalen Waffenmarkt gibt es natürlich alles nach wie vor. Auch in der Dominikanischen Republik kann man sich mit Waffen versorgen. Insofern hat keine wirkliche systematische Entwaffnung der ehemaligen Soldaten und geschweige denn der Attachés oder der ehemaligen Tonton Macoute stattgefunden, was sich tagtäglich eben auch an den bewaffneten Raubüberfällen etc. eben erweist.
Der Ausgang der im Juni auf der Tagesordnung stehenden Parlamentswahlen ist nach wie vor offen und da baut man lieber sicherheitshalber vor und erhält sich gewisse Gewaltpotenziale in der haitianischen Gesellschaft.
Als Druckmittel gegenüber einer Regierung, die möglicherweise zu viel Kohärenz an den Tag legt. Das heißt also tatsächlich zu sehr auf Emanzipation und Autonomie und so weiter pocht und damit der wahrscheinlich kalkulierten Strategie der Zähmung Haitis, der endgültigen, also der Korrektur dieses historischen Unfalls, ne, Wahl Aristides, zuwiderlaufen könnte. Also man braucht eben diese Schlägertruppen nach wie vor und man braucht Verbindungen zwischen CIA und ehemaligen Militärs.
Eine Strategie, an der sich laut Ulrich Merker von der Informationsstelle Lateinamerika auch in Zukunft, also unter den UN, nichts ändern wird.
Sie stellen die Hälfte der Truppen und das Ganze läuft unter US-Kommando, unter einem US-Kommandeur. Und der Löwenanteil der anderen Truppen aus Bangladesch und Pakistan, das ist sozusagen, ja, das ist schwer zu beurteilen, aber ich wage mal die These, dass damit ähnlich wie auch in Somalia sozusagen nochmal die Drecksarbeit eben auch nochmal sozusagen den Repräsentanten der dritten bis vierten Welt überlassen werden sollen.